Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Info 3 Abend.
Der Deal steht. In der UBS-Steueraffäre haben sich die USA und die Schweiz geeinigt. Jetzt fehlen nur noch die Unterschriften unter den Vergleich. Und das ist unser Schwerpunkt heute. Am Mikrofon ist Nicoletta Cimino. Das Thema des Tages: Es gibt einen Deal im UBS-Streit zwischen der USA und der Schweiz. Elmar Plotzer mit den ersten Fakten.
Die beiden Seiten haben sich auf einen außergerichtlichen Vergleich geeinigt. Allerdings wird es noch einige Zeit dauern, bis die amerikanische und die Schweizer Regierung die abschließende Version unterschreiben können. Erfreut und erleichtert über diese Neuigkeit zeigt sich die Schweizerische Bankiervereinigung. Denn damit dürfte der laufende Gerichtsprozess gegen die UBS eingestellt werden. In einer ersten Reaktion spricht die FDP von einem Erfolg für die Schweiz und freut sich, dass die US-Regierung auf das Recht und nicht auf die Macht gesetzt habe. Der Vergleich sei eine gute Nachricht für den Finanzplatz Schweiz, heißt es bei der CVP. Auch die Grünen finden die Einigung positiv, auch wenn sie gleichzeitig festhalten, die UBS habe in der Vergangenheit schwere Fehler begangen. Die Details zum außergerichtlichen Vergleich sind noch nicht bekannt. So ist nach wie vor unklar, wie viele Kundendaten die UBS der amerikanischen Steuerbehörde übergeben wird. Die Steuerbehörde hatte ursprünglich die Herausgabe von 52.000 Kundendossiers verlangt.
Elmar Plotzer. Wir kommen gleich auf den UBS-Vergleich zurück, zuerst jetzt aber zu den weiteren Nachrichten des Tages mit Christoph Studer.
Der Schweizerische Gewerkschaftsbund kritisiert die Lohnsenkungsmaßnahmen der Industriebetriebe Alumenziken und Rieter. Diese seien ein Schlag ins Gesicht der Angestellten, teilt der Gewerkschaftsbund mit. Zudem seien Lohnsenkungen Gift für die Konjunktur. Besser wäre es laut den Gewerkschaften, wenn die Nationalbank den Franken abwerten würde. Erst kürzlich war bekannt geworden, dass die Löhne bei der Alumenziken um 10% gekürzt werden. Der Rieter-Konzern, der heute weitere Stellenstreichungen bekannt gegeben hat, versucht seine Mitarbeiter seit längerem zu einem Lohnverzicht zu bewegen. Der russische Ministerpräsident Putin hat die abtrünnige Georgische Republik Abchasien besucht. Dabei versprach Putin, Russland werde für die Grenzsicherung zwischen Abchasien und Georgien rund eine 500.000 Franken investieren. Putins Besuch hat in erster Linie demonstrativen Charakter. Vor gut einem Jahr war es zwischen Russland und Georgien zu einem mehrtägigen Krieg gekommen um Abchasien und Südossetien. Später hat Russland die beiden Regionen als eigenständige Staaten anerkannt. In Iran hat Parlamentspräsident Ali Larijani Vorwürfe der Opposition zurückgewiesen. Regierungskritiker seien in den Gefängnissen vergewaltigt worden. Eine Sonderkommission habe die Vorwürfe für haltlos erklärt. Ende Juli hatte die Opposition geklagt, mehrere Personen, die gegen das Resultat der Präsidentschaftswahlen demonstriert hätten, seien in Gefängnissen vergewaltigt worden. Vergangene Woche hatte die Polizei eingeräumt, dass es in den Gefängnissen zu Gewalt gekommen sei. In der westindischen Metropole Bombay bleiben ab morgen alle Schulen und Universitäten geschlossen, vorerst für 7 Tage. Die Behörden haben diese Maßnahme angeordnet, um die weitere Ausbreitung der Schweinegrippe zu verhindern. Auch Einkaufszentren und Kinos in Bombay bleiben für 3 Tage geschlossen. Laut der Regierung sind in Indien rund 1000 Menschen an Schweinegrippe erkrankt, 15 Patienten seien gestorben. In der Ostschweiz hat kurz vor 16 Uhr die Erde gebebt. Der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich registrierte das Beben 10 Kilometer westlich von Buchs im Kanton St. Gallen. Das Beben erreichte eine Stärke von 3,0 und dürfte in der betroffenen Region spürbar gewesen sein. Schäden sind bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Regel aber nicht zu erwarten. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 5.960 Punkten, plus 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 9.372 Punkten, plus 1,4%, und der Nasdaq bei 2.002 Punkten, plus 1,6%. Der Euro wird zu einem Franken 52,94 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,771. Das Wetter. Morgen Vormittag wird es ziemlich sonnig. Am Nachmittag ziehen in der Deutschschweiz dichtere Wolken auf. Lokal sind Regenschauer möglich. Die Temperatur steigt im Norden auf 25, im Süden bis 30 Grad. DRS3-Verkehrsinformationen von 17.05 Uhr. In der Ostschweiz ist die A1 Zürich-St. Gallen nach einem Unfall weiterhin zwischen der Verzweigung Winterthur Ost und Matzingen in Richtung St. Gallen gesperrt. Der Verkehr wird über die A7 umgeleitet. Und in der Gegenrichtung stockender Verkehr zwischen Matzingen und der Verzweigung Winterthur Ost. Dann weitere Staus oder Behinderungen in der Region Basel, auf der A2 in Richtung Basel zwischen dem Schweizerhalle-Tunnel und der Verzweigung Gellert, sowie auf der kantonalen Autobahn Aesch-Hagnau zwischen Muttenz und der Verzweigung Hagnau. In der Region Zürich, auf der A1 in Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich-Seebach, in Richtung Bern zwischen der Verzweigung Zürich-Nord und Zürich-Affolten sowie auf dem Westring zwischen Urdorf-Nord und dem Gubres-Tunnel und schließlich auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthard-Südportal in Airolo.
Info 3 Abend.
Die UBS muss sich in den USA also aller Voraussicht nach nicht vor Gericht verantworten. Darauf haben sich die Schweiz und das amerikanische Justizdepartement geeinigt und so wurde es vor rund 2 Stunden an einer Telefonkonferenz bekannt gegeben. Noch fehlen aber die Unterschriften unter dem Vertrag, dessen Details nach wie vor der Öffentlichkeit nicht mitgeteilt werden. Max Ackermann berichtet.
Nach knapp 3 Minuten war alles vorbei. Die Parteien haben sich geeinigt, es fehlen nur noch die Unterschriften, verkündete Stuart Gibson, der Anwalt des amerikanischen Justizministeriums. Die für kommenden Montag angesetzte Gerichtsverhandlung in Miami, Florida, solle verschoben und sobald alles unterschrieben sei, soll das ganze Verfahren definitiv eingestellt werden. Richter Alan Gold stimmte zu und das war's. Offen bleibt, was genau im Vergleich drinsteht, ob und wie das Rechtshilfeverfahren in der Schweiz gestraft werden kann, ob die UBS eine Buße bezahlen muss und wenn ja, in welcher Höhe und dies ist aus amerikanischer Sicht besonders wichtig, wie viele Kundendaten die UBS offenlegen muss. Ursprünglich verlangten die USA Einsicht in alle Daten von amerikanischen Kunden mit Konten bei der UBS. Das sind rund 52.000. Jetzt geht man davon aus, dass es vielleicht 10% dieser Zahl sind. Raymond Baker, Direktor von Global Financial Integrity, einer Nichtregierungsorganisation, die sich für Transparenz im internationalen Kapitalverkehr einsetzt, ist mit diesem absehbaren Kompromiss nicht zufrieden.
No, we'd like to see disclosure of all 52,000 names.
Die Steuerhinterziehung mit Hilfe des Schweizer Bankgeheimnisses müsse ein Ende haben und die vollständige Offenlegung aller UBS-Kundendaten wäre ein wichtiger Schritt dazu gewesen.
We would like to see American use of Swiss banks to evade American taxes ended. I think disclosure of the 52,000 names in full would contribute to that a great deal.
Diese Meinung ist populär in den USA. Die amerikanische Steuerbehörde IRS wäre allerdings mit über 50.000 Dossiers überfordert. Ihr geht es vor allem darum, die großen Fische zu fangen. So gesehen wären 5.000 Kundendaten bereits ein wichtiger Erfolg für die USA, meinte Raymon Avillona, Professor für internationales Steuerrecht an der Universität Michigan, gegenüber dem Radiosender NPR.
5.000 Names is not such a small amount of names, and the main purpose of this whole affair is to act as a deterrent.
Es gehe ja auch um Abschreckung und offenbar funktioniert die. Eine beträchtliche Zahl amerikanischer Steuersünder habe sich selber bei den Behörden gemeldet, sagen Anwälte, die UBS-Kunden betreuen. Die Steuerbehörde IRS hat inzwischen die Frist für solche Selbstanzeigen um 9 Monate bis Sommer 2010 verlängert.
Max Ackermann berichtete. Diese Einigung steht jetzt also, noch fehlen einfach die Unterschriften unter das Dokument. Frage an Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann, was bedeutet das jetzt?
Das bedeutet, dass das Zivilverfahren außergerichtlich beendet werden kann, dass es also zu keinem Zivilprozess vor dem Bundesbezirksgericht in Miami kommt, zu 99,9%, muss man sagen, denn 100% Gewissheit hat man heute noch nicht. Der Vergleich mit den Details muss von allen Seiten erst noch unterschrieben werden, aber ich denke, das dürfte nicht mehr allzu viel Zeit in Anspruch nehmen.
Eben, also die wirklich wichtigen Details, die kennen wir jetzt noch nicht. Wann weiß man denn mehr?
Ja, die Details, darauf warten natürlich alle gespannt. Sie sind auch nicht an die Öffentlichkeit gelangt, trotz großem Medieninteresse. Diese Details sind aber wichtig, weil erst sie auch eine Bewertung des Vergleichs zulassen. Erst dann kann man sagen, wie gut oder ja eben wie schlecht die Schweiz mit den USA verhandelt hat. Ich kann mir vorstellen, dass diese Details relativ schnell publik werden. Es gibt allerdings verschiedene Angaben, je nachdem, wo man sich erkundigt. Es gibt Leute, die sagen, es könnte sein, dass diese Details schon nach Börsenschluss bekannt werden oder wenigstens einige davon. In Bundesbern geht man davon aus, dass es noch ein paar Tage dauern würde und die UBS selbst, die schreibt in ihrer Medienmitteilung in naher Zukunft. Man kann also sagen, klar ist es, es dürfte nicht mehr Wochen dauern.
Ist denn die UBS jetzt mit diesem Vergleich, mit dieser Einigung in den USA aus dem Schneider? Also sind ihre Probleme gelöst damit?
Juristisch ist die UBS in den USA dann aus dem Schneider, wenn mit diesem Vergleich nicht nur die Zivilklage beerdigt wird, sondern auch das Strafverfahren, das es ja auch noch gibt und das lediglich sistiert worden ist. Also solange das nicht abgeschrieben ist, besteht natürlich immer die Möglichkeit für die USA, dieses Verfahren, dieses Strafverfahren wieder zu aktivieren, da ein Drohpotenzial zu haben, und das wäre natürlich nicht so gut. Daneben hat die UBS noch zahlreiche kleinere Klagen am Hals von enttäuschten Anlegern oder Aktionären, aber diese sind nicht existenzbedrohend wie die anderen beiden großen Klagen und gehören zum Daily Business der UBS-Rechtsabteilung sozusagen. Wirtschaftlich hat die UBS allerdings in den USA noch einige Probleme. Das wurde erst letzte Woche bei der Präsentation der Semesterzahlen wieder deutlich. Der Rechtsstreit mit den USA hat der UBS geschadet in den Vereinigten Staaten. Vermögen wurden abgezogen, das Image ist ramponiert.
Danke für Ihre Einschätzungen, Beat Soltermann.
Info 3 Abend.
Zu einem ganz anderen Thema. Seit dieser Woche hängen in Deutschland die ersten Plakate zur Bundestagswahl. Und manchmal erregen sie sogar Aufmerksamkeit. Etwa dann, wenn in Berlin die CDU-Bundestagsabgeordnete Vera Lengsfeld zusammen mit der Kanzlerin im gewagt tiefen Dekolleté posiert und dazu behauptet, wir haben mehr zu bieten, was prompt eine kleine Debatte ausgelöst hat. Inhaltlich kommt der Wahlkampf bisher allerdings erst langsam auf Touren, und das liegt nicht an der SPD, wie unsere Deutschland-Korrespondentin Ursula Hölzeler findet.
Eigentlich ist Frank-Walter Steinmeier ja Außenminister, doch davon ist derzeit wenig zu spüren, denn er muss Deutschland erobern, zumindest stimmenmäßig. 4 Millionen neuer Jobs hat er der Bevölkerung letzte Woche in seinem Deutschlandplan versprochen. Jetzt tourt er quer durchs Land, will aufzeigen, wo die bis zum Jahr 2020 entstehen könnten. Jena in Thüringen ist so ein Ort. Beim Fraunhofer-Institut tüfteln die Wissenschaftler an neuen energiesparenden Lichtquellen. Frank-Walter Steinmeier ist beeindruckt. So stellt er sich die Arbeitsplätze der Zukunft vor. Damit will er den Deutschen in der Krise Mut machen.
Dazu kann man Vorschläge machen, das habe ich getan. Dazu kann man Reden halten, das habe ich getan. Man muss es anschaulich machen. Und mich freut, dass wir so viele Unternehmen zeigen konnten, in denen das möglich ist, gerade auch hier in Jena, mit neuer Lichttechnik, die das Licht und damit auch den Energieverbrauch für Licht revolutionieren wird.
Dutzende von Betrieben und Instituten hat Steinmeier schon besucht und der sozialdemokratische Kanzlerkandidat kommt gut an. Nett sei er, heißt es, interessiert. Nur die Wählerinnen und Wähler lässt Steinmeiers Offensive kalt. Die Umfragewerte bleiben im Keller und die politischen Gegner meiden jeden inhaltlichen Streit. Frank-Walter Steinmeier hat deshalb der Bundeskanzlerin vorgeworfen, einen Einlull-Wahlkampf zu betreiben. Doch die Kritik perlt ab. Er verstehe ja die Nervosität der SPD, lästert etwa CDU-Generalsekretär Perfalla. Aber die CDU sei nicht unter Druck. Ihr Wahlkampf laufe ganz nach Plan.
Die Bundeskanzlerin hat übrigens vor ihrem Urlaub eine Mittelstandstour durch Deutschland gemacht. Und ich kann nicht erkennen, wie die Vorstellung des Oppositionskabinetts als auch die Vorstellung des sogenannten Planes von Herrn Steinmeier nun wirklich die politische Lage in Deutschland verändert hätte.
Tatsächlich zeigt Angela Merkel keinerlei kämpferische Hektik. Verständlich, denn viele Politologen sind überzeugt davon, dass jede Polarisierung oder inhaltliche Zuspitzung einzig der SPD zugute käme. Denn Krisenzeiten sind Kanzlerzeiten, dann sehnt sich der Wähler nach Sicherheit und bewährte meine Stimmung, von der Angela Merkel nur profitieren kann. Trotzdem soll es am Wochenende nun losgehen. Dann hält Angela Merkel im Saarland ihre erste Wahlkampfrede. Wir haben die Kraft, heißt das Motto. Ohne Wenn und Aber.
Info 3, die Sendung gibt's jetzt auch als Podcast zum Runterladen auf info3.drs.ch. Verantwortlich heute Alexander Sauter, am Mikrofon Nicoletta Cimino.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.